Deutschlandfunk Interview.
In unserem Hauptstadtstudio begrüße ich Josef Janning, der uns durch diese Sendung heute begleiten wird. Er ist Politikwissenschaftler und leitet das Berlin-Büro des European Council on Foreign Relations, einer Denkfabrik, die Europas Zukunft im Blick hat. Guten Tag, Herr Janning.
Guten Tag, Herr Dorowiczek.
Welches Signal geht für Sie vom deutschen Europawahlergebnis aus?
Naja, Europa hat noch einmal Glück gehabt, jedenfalls was Deutschland angeht. Die Menschen scheinen gespürt zu haben, dass dieser Prozess doch etwas verletzlicher ist und etwas anfälliger ist, als man das gedacht hat. Sie sind also in größerer Zahl zur Wahl gegangen, das ist gut. Auf der anderen Seite setzt sich aber auch in der Europawahl ein Trend fort, der nicht eigentlich europäisch ist, sondern der zu erklären ist und ist ja auch von Ihren Kolleginnen so erklärt worden, im Kontext der parteipolitischen Entwicklung in Deutschland. Und das ist ja das, worauf wir im Moment gucken, nämlich die Erosion der alten Mitte und das Aufkommen neuer Konstellationen, von denen man noch nicht genau weiß, wie die denn diese Chance für sich nutzen können.
Sie nennen das Erosion in Deutschland, gewinnen ja vor allem die Grünen. Viele Wähler sind von CDU und SPD zu den Grünen gewandert, vor allem junge Wähler. Hier ist das Wahlergebnis der beiden Großen besonders dramatisch. Sind CDU und SPD damit überhaupt noch Volksparteien, wenn sie einen ganz wesentlichen Teil der Menschen überhaupt nicht mehr erreichen?
Na, das ist ja genau die Frage, ob sie diesen Anspruch noch stellen können. Sie erreichen zwar immer noch Wählerschichten, die nicht nur an einem Ort sind. Die Grünen beispielsweise haben eine besondere Stärke in den urbanen Räumen. Wenn sie selbst Volkspartei werden wollen, dann muss dieses noch breiter werden. Aber es ist schon so, dass die traditionellen Volksparteien offenbar verlernen, die Sprache der nächsten Generation zu sprechen. Die Kluft zwischen der Altersstruktur der Parteimitgliedschaft und dem, was man im Straßenbild sehen kann, ist immer größer geworden über die Zeit. Und das schlägt sich nun auch immer stärker in Wahlergebnissen nieder.
Die Klimapolitik und das Rezo-YouTube-Video als Sargnagel für Union und SPD, aber nur als Symptom, nicht als Ursache?
Ja, das kann sein. Ich glaube, dass die Ursachen liegen tiefer. Die liegen in den deutlich nachgelassenen traditionellen Bindungen. Wir überhöhen wahrscheinlich den Einfluss der traditionellen Parteien in der Vergangenheit, weil wir dann unterschätzen, wie sehr die Menschen früher sich in bestimmte Situationen, in bestimmte Milieus gestellt sahen und in denen gehandelt haben. Im Unterschied zu heute, wo alles sehr viel flüssiger ist, wo sehr viel ein höheres Maß an Individualität herrscht und diese alten weltanschaulichen und sozialen Bindungen erheblich zurückgegangen sind.
Wir haben schon über die AfD gesprochen. In Deutschland liegt sie insgesamt bei 11%, in Brandenburg bei 19,9% und in Sachsen bei 25,3%, jeweils stärkste Kraft in den beiden Bundesländern. Überrascht Sie diese Deutlichkeit?
Ja, es überrascht mich schon. Es war im Vorfeld ja damit zu rechnen gewesen, dass sie dort relativ stark sein würden. Ich finde, aus dieser doppelten Überraschung, ihr Aufwärtstrend im Westen hat nicht angehalten. Es könnte sein, dass die AfD, wenn die Dinge insgesamt so bleiben, wie sie im Moment sind, ihren Zenit im Westen überschritten hat. Wird sie dagegen zu einer Partei der im Osten sich abgehängt und abgekoppelt fühlenden, dann wird ihr dieses auf längere Sicht im Westen weiter schaden. Nämlich dann, wenn sie zu einer reinen Ost-Meckerer-Partei verkommt und als solche wahrgenommen wird.
Wie müssen die anderen Parteien, Herr Janning, damit jetzt umgehen?
Naja, die AfD schwächt sich im Moment in erster Linie selbst. Und stellt sich die Frage, ob dies nicht eine der besten Strategien ist, mit ihr umzugehen, die Wählerinnen und Wähler entdecken zu lassen, wie wenig tatsächliche Angebote eigentlich aus der AfD kommen, sodass ein übertriebener Fokus sie eher aufwerten würde. Aber in Bezug auf die anstehenden Landtagswahlen macht dieser Erfolg der AfD in allen drei Staaten, in denen ja gewählt wird, die Parteien zusätzlich nervös. Er hilft ihnen nicht dabei, sozusagen eine klare Sprache zu finden, sondern es ist eine Angstsprache, es ist eine irritierte Sprache, die wir da hören.
Und das Abschneiden der rechten Parteien und Populisten in ganz Europa wollen wir weiter vertiefen mit unseren Korrespondenten und weiter auch mit dem Politikwissenschaftler Josef Janning. Frankreich, Italien, Polen, dort liegen also die Populisten vorn, während in Dänemark und in Spanien zum Beispiel die Sozialdemokraten siegen. Wir sprechen darüber weiter mit dem Politikwissenschaftler Josef Janning in Berlin. Sie haben vorhin schon gesagt, Europa hätte noch einmal Glück gehabt. Wie stark sind aus Ihrer Sicht die Populisten in Europa?
Naja, sie haben sich schon konsolidiert. Es ist nicht so, dass dieser Spuk vorüber wäre, sondern er ist da und er bleibt. Aber die Bäume sind nicht in den Himmel gewachsen. Das ist doch für die Populisten in der EU insgesamt eine eher ernüchternde Bilanz. Zwar haben sie in einigen Ländern wirklich punkten können, die Fälle haben sie genannt, aber in anderen Bereichen sieht es eben ganz anders aus. Und ich glaube, das ist auch ein Signal etwa für die deutschen Sozialdemokraten, die jetzt ihre Wunden lecken. Es ist ja nicht so, als würden sozialdemokratische Parteien überall in Europa immer nur nach unten gehen. Sie haben wie in Dänemark oder in Spanien, in Portugal durchaus ansehnliche Ergebnisse erzielt. Sogar in Italien ist die Demokratische Partei, also die Sozialdemokraten dort, wieder zurückgekommen. Zwar nicht zu alter Stärke, aber immerhin, sie ist nicht weiter runtergerutscht.
Und trotzdem hat die Lega in Italien 34% der Stimmen mitgenommen. Ähnlich sieht es aus in Polen. Das sind beides Regierungsparteien. Ist das im Grunde eine Bestätigung, dieses gute Abschneiden der Parteien, ihrer Regierungsarbeit, ihrer teils harten nationalistischen Haltung?
Es hat im Moment den Anschein, man muss ja noch Ungarn dazu zählen, wo Viktor Orban mit seiner Fidesz ja über 50% erzielt hat, als wäre es so, dass dort, wo die rechten Hardliner regieren und dort, wo sie auch den Menschen gewissermaßen nach dem Wort reden bzw. Wohltaten verteilen, dass sie da im Moment ihre Stellung konsolidieren und sogar noch ausbauen. Hier scheint sich eine Struktur zu verfestigen. Ja, und das ist auch ein Ergebnis dieser Wahl, dass sowohl die PiS als auch die Fidesz als auch die Lega in diesen drei Ländern fester im Sattel sitzt als zuvor.
Schon jetzt haben EVP und Sozialisten keine Mehrheit mehr im Parlament, also keine große Koalition mehr. Die Zahl der Populisten dagegen steigt insgesamt. Wie stark wird das die Arbeit im Parlament beeinflussen, Europa insgesamt?
Ja, sie steigt allerdings nicht so weit, dass sie das Parlament wirklich lähmen könnten. Aber die Veränderung in den Mehrheitsverhältnissen wird sich im Alltag des Parlaments niederschlagen. Denn bisher war es ja diese informelle Koalition zwischen Europäischer Volkspartei und der S&D-Gruppe, also den Sozialdemokraten, die gewissermaßen die Agenda des Parlaments, die Geschäftsordnung des Parlaments, die zentrale Verteilung der Posten und Positionen in der Hand hatte. Das ist nun nicht mehr der Fall. Es wird künftig schwieriger werden, Mehrheiten zustande zu bekommen. Ja. Es wird neue Brücken benötigen zwischen den Parteien, um jeweils Entscheidungen durchzubekommen.
Wir sprechen noch einmal mit dem Politikwissenschaftler Josef Janning in Berlin. Kommen die Regierungschefs jetzt an Manfred Weber nicht mehr vorbei, wenn es um den Spitzenposten aller europäischen Posten geht, den Präsidenten der EU-Kommission?
Das ist noch nicht ausgemacht. Das hat ja Ihr Kollege Peter Kapern sehr anschaulich dargestellt. Weber hat zwar formal ein Mandat, formal führt er die stärkste Fraktion und ist der Spitzenkandidat seiner Familie, aber wiederum hat er nicht die traditionelle Mehrheit hinter sich. Das Spitzenkandidatenprinzip ist also geschwächt. Weber ist nun unter Zeitdruck, weil die Staats- und Regierungschefs, auch wenn sie keine formellen Beschlüsse fassen, doch schon eine Linie festlegen können. Sie werden sich abtasten und dann wird man sehen, wer welche Ansprüche anmeldet. Wahrscheinlich wird es dann darauf hinauslaufen, dass man sagt, dann müssen wir die wichtigen Personalfragen eben in einem Paket lösen. Und dann werden wir an diesem Paket eben gemeinsam arbeiten. Da wird das Parlament einbezogen sein, wird aber nicht von vornherein schon mal einzelne Festlegungen treffen können.
Wie wichtig ist es auch für Europas Wählerinnen und Wähler, dass es tatsächlich am Ende einer der Spitzenkandidaten wird?
Ja, das kann man unterschiedlich sehen. Hätten wir eine fest etablierte Rolle dieser Spitzenkandidaten, dann wäre ein solches Szenario, über das wir gerade gesprochen haben, schon ein ziemlicher Rückschlag.
Aber die Parteien verkaufen uns das ja im Wahlkampf genauso.
Ja, es hat es einmal gegeben bisher. Und dies ist jetzt der zweite Fall. Und man muss natürlich auch die anderen Parteien, wie etwa die Grünen oder die Liberalen, verstehen, die dann sagen, warum sollen wir jetzt, wo die traditionelle, informelle Großkoalition im Europäischen Parlament ihre Mehrheit verloren hat, aber deren alte Mechanismen einfach so fortschreiben, als wäre sonst nichts geschehen. Die werden also ihre Ansprüche anmelden und nicht einfach abnicken wollen, was in einer anderen Zeit mit einer anderen Ordnung gegolten hat.
vom Personal zu den Themen. Frankreichs Präsident hatte Vorschläge gemacht, für die er aus Berlin nicht die gewünschte Resonanz gefunden hat. Wir erinnern uns, jetzt verlangt er eine Strategiedebatte direkt nach der Wahl. Wie ernst muss diese geführt werden?
Ja, ich glaube, Europa braucht eine solche Strategiedebatte und braucht sie auch ohne gewissermaßen diesen zeremoniellen und rituellen Kontext, mit der Macron das versehen hat.
Was meinen Sie damit?
Ja, Europa braucht eigentlich nicht einen Aufruf zu seiner Neugründung. Ja, das ist ja allenfalls Attitüde, aber steht ja nicht wirklich zur Entscheidung, sondern Europa braucht eine Sachstrategiedebatte. Braucht also eine Debatte, die anhand sich der großen Themen weiter bewegt und nicht eine sozusagen die Inszenierung einer Strategiedebatte. Und da sehe ich das Problem im Augenblick.
Also kein neuer Konvent, kein neuer Anlauf für eine europäische Verfassung, sondern eine Nummer kleiner. Wie könnte diese Nummer kleiner aussehen?
Ja, die Nummer kleiner könnte darin bestehen, dass man sagt, wir müssen nun wirklich in den Feldern, also etwa Wirtschaft und Technologie, Einwanderung und der Rechtsrahmen, der diese steuert, die Sicherheit nach innen und nach außen, müssen wir unsere Handlungsfähigkeit erkennbar für unsere Bürger genauso wie für Dritte stärken. Und dazu brauchen wir entsprechende gemeinsame Schritte. Wenn wir die nicht hinbekommen, müssen wir nach Alternativen suchen. Der Konvent oder der Verfassungsentwurf, das ist ja wieder das große Ganze. Das wird Jahre dauern und wird am Ende in irgendeiner Ratifikation scheitern. Das ist nicht der Weg, den Europa heute gehen kann, sondern jetzt muss es darum gehen, in relativ überschaubaren Zeiträumen Ergebnisse zu liefern, mit denen man dann sowohl nach innen wie nach außen Wirkung erzielen kann.
Kann sich Berlin dabei erlauben, sich weiterhin so zurückzuhalten?
Nein, das kann es nicht. Aber ich glaube, Berlin war nicht schlecht beraten, nicht auf die Emphase der Macronschen Agenda einzusteigen. Aber es geht natürlich nicht, dass diese Initiative auf Dauer ohne Antwort bleiben kann. Deutschland braucht eine starke, braucht eine handlungsfähige Europäische Union und muss sich auch an der Suche nach Lösungen für die Probleme aktiv beteiligen und dort auch sich stärker exponieren, als das mit dieser Haltung, sich bloß nicht in die Karten schauen zu lassen, in den letzten zwei Jahren der Fall war.
Ein anderes großes Thema für die nächsten Wochen, die nächsten Monate. Stichtag ist der 31. Oktober, zumindest aus jetziger Perspektive. Stichwort ist nämlich der Brexit. Wie lange, glauben Sie, wird dieses Thema den Parlamentariern im Europäischen Parlament erhalten bleiben mit der neuen Brexit-Partei rund um Nigel Farage ganz vorne an der Spitze?
Noch kann einiges passieren, aber es deutet doch vieles darauf hin, dass dieser Stichtag nun derjenige Zeitpunkt ist, an dem Großbritannien austritt, so oder so. Ob mit einer Regelung oder ohne eine Regelung, weil der Erfolg von Farage mit seiner Brexit-Partei übt erheblichen Druck aus auf die Konservativen. Da kann keine Vermittlungsfigur mehr nach vorne kommen, sondern es wird ein Hardliner sein. Die Europäische Union kann sich von einem Hardliner nicht erpressen lassen, auch wenn sie die Briten nicht sozusagen rauswerfen möchte. Das sollte sie auf keinen Fall tun, wird sie am Ende keine Wahl haben, als einem Premier dann zu sagen, bis hierher sind wir flexibel und insoweit können wir Kompromisse schließen, aber darüber hinaus gibt es nichts. Und wenn das dann bedeutet, dass Großbritannien ohne eine Vereinbarung aussteigt, dann wird das so sein.
Welchen Einfluss kann Nigel Farage mit seiner neuen Brexit-Partei bis dahin im Europaparlament haben?
Und er hat ja bisher das Europaparlament auch als eine Art Megafon für seine Anliegen zu Hause genutzt. Und das wird er auch weitermachen. Farage wird im Wesentlichen auf die öffentliche Meinung in Großbritannien abzielen, wird im Wesentlichen darauf aus sein, diejenigen, die in Westminster die Entscheidung treffen müssen, beziehungsweise die britische Regierung führen, unter Druck zu setzen und ihnen immer wieder sein populistisches Ceterum Censeo entgegenzuschleudern, sagen, wir müssen raus und ich habe das Mandat der britischen Öffentlichkeit, diese Position in aller Konsequenz zu vertreten.
Josef Janning, er ist Politikwissenschaftler und leitet das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations. Vielen Dank, dass Sie uns heute durch diese Sendung begleitet haben, Herr Janning.